Ich sah den David des Donatello immer als Cowboy. Breitkrempiger Hut steht locker in den Hüften, in jeder Hand eine Waffe. Aber das ist er natürlich nicht, denn der Bronze-David des Donatello, der heute im Museo Nazionale von Florenz steht, fast lebensgroß, ist viel, viel mehr. Und was, das erzähle ich dir in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte». In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Sieh ihn dir an, den David. Ich habe dir die Statue in den Shownotes verlinkt. Es ist ein Junge mit kindlich weicher Figur, langen Locken, nur mit einem Helm und Schienbeinpanzern bekleidet. Und ja, er trägt noch Sandalen. Er steht hier im Kontrapost mit nachdenklichem Gesicht, das linke Bein auf dem gewaltigen, abgeschlagenen Haupt des Goliath. Aufgestützt scheint eben das riesige Schwert des Goliath abgestellt zu haben, mit dem er dem gewaltigen Hünen den Kopf abschlug. Warum er hier so jung dargestellt ist, sein Körper so kindlich? Das ist unklar. David gilt zwar als klein jedenfalls im Vergleich zum riesigen Goliath, aber er war erwachsen und warum er hier auch quasi nackt dargestellt ist, bleibt auch ungeklärt. Vielleicht hast du es gemerkt, ich habe einen Fachbegriff verwendet, den Kontrapost. Das ist ein Fachbegriff, den möchte ich hier noch kurz erklären, denn es lohnt sich, den zu merken. Kommt immer wieder vor. Kontrapost meint die Figur, steht auf einem Bein, das sogenannte Standbein, und das andere ist locker und leicht angewinkelt und wird Spielbein genannt. Es trägt kein Gewicht. Die Schulter über dem Spielbein ist ein bisschen hochgezogen, die über dem Standbein zieht nach unten. Die Idee ist ein Gegengewicht der Kräfte und lässt stehende Skulpturen so ein bisschen bewegt aussehen. Der Kontrapost war sehr beliebt in der Antike und wurde eigentlich auch nie ganz aufgegeben, aber kam dann natürlich in der Renaissance, der Wiedergeburt der Antike, wieder richtig zum Zug. Der Künstler Donatello, eigentlich Donato di Niccolo di Beto Bardi, war in Florenz geboren und gestorben. Er lebte von 1386 bis 1466 und er war ein Genie der Bildhauerei, einzigartig. Warum, dazu komme ich noch. Sein Charakter beschreibt Giorgio Vasari, Chronist der italienischen Künstler im 15. und 16. Jahrhundert folgendermaßen. Ich lese vor. Er war äußerst freigebig, liebevoll und freundlich und mehr für seine Freunde als für sich selbst bedacht. Geld schätzte er niemals. Er hatte es in einem Korbe liegen, der mit einem Strick an der Decke befestigt war. Und seine Gehilfen und Freunde nahmen dort, was sie brauchten, ohne ihm etwas davon zu sagen. Er verlebte ein sehr frohes Alter und als er anfing, schwächer zu werden und nicht mehr arbeiten konnte, ward er von Cosimo wie von einem seiner Freunde unterstützt. Mit Cosimo ist Cosimo de Medici gemeint, sein Gönner und Auftraggeber, überhaupt in dieser Zeit Auftraggeber von fast allen Kunstwerken in Florenz. Ich habe hier vorgelesen aus dem Buch Die Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten, geschrieben von Herrn Giorgio Vasari, Maler und Architekt aus Arezzo. Von neuem von ihm durchgesehen und erweitert mit ihren Bildnissen und dem Nachtrag der Lebensbeschreibungen der Lebenden und Toten vom Jahre 1550 bis zum Jahre 1567. Mit Erlaubnis und Privileg unseres Herrn Pius V. und des Herzogs von Florenz und Siena. Florenz bei den Giunti 1568. Giorgio Vasari war Künstler und Baumeister. Sein bekanntestes Werk sind sicher die Uffizien in Florenz, die heute das berühmte Museum in Florenz sind, aber gebaut hat er es eigentlich als Verwaltungsgebäude der Familie der Medici. Aber viel berühmter geworden ist er durch dieses Buch, aus dem ich gerade die Anekdote des Donatello vorgelesen habe. Es steht hier also der David, offenbar Sieger über den Goliath. Das hier ist die Geschichte aus dem Alten Testament. Der Kampf zwischen den Israeliten und den Philistern konnte nicht entschieden werden. Zum Schluss lief es auf einen Zweikampf hinaus. Das war so üblich, wenn man das feindliche Heer nicht besiegen konnte, dann wählte man je einen Soldaten, einen Kämpfer aus seinen Truppen und der musste dann den anderen im Zweikampf besiegen und das machte dann den ganzen Sieg der ganzen riesigen, mehrere Tage dauernden Schlachten aus und so war es hier auch gekommen. Die Philister konnten die Israeliten einfach nicht besiegen und die Gegner einigten sich auf den Zweikampf. Davor fürchteten sich die Philister nicht, denn sie hatten Goliath in ihren Reihen, ein offenbar 3 Meter großer Hüne, der immer diese Zweikämpfe ausfocht. Also er war ein Mann, der keine Feinde hatte. Die Israeliten hingegen fanden keinen rechten Freiwilligen, bis sich der junge Hirte David zur Verfügung stellte. Er war erst neu in die Armee der Israeliten eingetreten und wollte sich bewähren. Und er nahm diese Herausforderung an. Man kann sich vorstellen, dass die Israeliten darüber nicht sehr glücklich waren, aber andererseits wollte sich auch kein anderer recht stellen. Also irgendwas traute man dem David scheinbar doch zu und das hat sich auch bewährt, denn David schnappte sich einen Stein und schoss mit seiner Steinschleuder dem Goliath, der noch Sprüche klopfte, auch das ist übrigens in der Bibel überliefert, einen Stein genau zwischen die Augen mit einer so großen Wucht, dass sein Schädel zerbrach und der Hüne zu Boden fiel. David nahm sein Schwert, das Schwert des Goliath, den er selber hatte, ja nur die Steinschleuder, und schlug ihm als Trophäe den Kopf ab. Die Botschaft ist klar, nicht die Muskeln, sondern das Geschick entscheidet, wer gewinnt. Donatello hat David hier komplett nackt dargestellt, mit Beinschienen, Sandalen und Helm bekleidet. In seinen Händen hält er rechts das Schwert des Goliath, das er soeben aufgenommen hat, wie es aussieht, und links einen Stein, den er vielleicht dann als nächstes mit seiner Schleuder dem Goliath entgegenschleudern wollte. Aber diese beiden Waffen zeichnen ihn als David aus. Und vielleicht auch seine Figur, seine kleine Figur, die eben sein Lebensalter anzeigen sollte oder die zeigen sollte, dass er noch recht jung war, denn David steht alleine, es steht kein großer Goliath daneben, der ist ja schon gefallen und tot und in der Geschichte muss klar sein, dass David viel schwächer war als Goliath und ihn trotzdem besiegen konnte. Vielleicht war das die Überlegung Donatellos, warum er ihm seinen weichen kindlichen Körper gegeben hat. Doch mit dieser Art der Darstellung hat Donatello eigentlich noch etwas ganz Großes geleistet, die große Leistung überhaupt. Es ist so, die Statue entstand 1430 bis 1432 in der Zeit der Frührenaissance. Amerika war noch nicht entdeckt, der Buchdruck war noch nicht so weit, wie er sein sollte oder dann bald sein würde, um die Vervielfältigung der Schriften zu gewährleisten. Doch Donatello spürte wohl schon, dass die Zeit der Gotik nach 300 Jahren vorbei war und etwas Neues anfangen sollte. Er spürte sozusagen den Wind of Change. Er hat seine Statue in Bronze gegossen. Das war eigentlich recht mutig, denn er war kein Held im Bronzeguss. Viele Flickstellen sind heute noch sichtbar. Und der Bronzeguss ist auch nicht eine besonders einfache Technik. Das Modell der später einmal entstehenden Skulptur wird nämlich zuerst aus Wachs gefertigt. Deswegen heißt es eigentlich auch Bronzeplastik, also etwas wird hinzugefügt, plastisch geformt. Und dieses Wachsmodell wird dann in eine Gipsform gepackt, wo es sein muss, Löcher nach außen lässt, also einerseits Löcher, um das geschmolzene Metall hineinzugießen und andererseits aber auch Ausgänge für die Luft, die entweichen muss und für den Wachs, der natürlich irgendwo hin muss, wenn er geschmolzen wird. Man gießt also in diese Kanäle und Löcher das heiße Metall. Gleichzeitig schmilzt die ursprüngliche Wachsfigur und der Hohlraum wird mit dem Metall aufgefüllt. Danach lässt man alles erkalten, schlägt die Gipshülle ab und dann wird die Figur noch schön gemacht. Diese Arme, die entstehen durch die Luftlöcher und durch die Eingießkanäle, werden abgeschnitten, die Oberflächen werden glatt poliert und wo es sein muss, wird was ausgebessert und das war, oder beziehungsweise das ist sichtbar bei dieser David-Skulptur der Fall, Es gibt sehr viele Flickstellen, die heute noch erkennbar sind. Aber Donatello hat es versucht und wenn auch nicht in der Technik perfekt, so doch in der Kunst. Und das ist ganz interessant, er hat nicht aufgegeben. Also er hat diesen David gegossen und hat dann 10 Jahre später noch ein riesiges, monumentales Reiterstandbild aus Erz gegossen, nämlich das des gefürchteten Söldnerführers Gattamelata. 1445 bis 1453 hat er das gemacht. Es war das erste Reiterstandbild in dieser Größe, das einen Heerführer darstellte und sich offensichtlich an das Vorbild der Antike anlehnte, wo Reiterstandbilder aus Bronze gegossen ein beliebter Typus war. Noch kurz zum Gattamelata, das war ein Übername und heißt gefleckte Katze und sollte seinen hinterlistigen Charakter beschreiben. Aber ja, er war gefürchtet hinterlistig und steht heute noch dank des Donatello, der ihn mit seiner großen Kunst sogar berühmt gemacht hat und verewigt, 500 Jahre lang. Der dargestellte David, also diese Skulptur, ist alles andere als gefürchtet oder auch hinterlistig, ist eigentlich gleich zwei Sensationen. Er ist nicht nur eine Sensation, sondern wirklich, er ist zwei Sensationen. Die erste ist, er ist das erste freiplastische Aktbild seit der Antike. In der Antike waren ja männliche Aktfiguren auch gang und gäbe. Man hat natürlich Götter und Helden so dargestellt. Und hier ist aber das Besondere, dass es eben kein Heros ist, der keinen Sieg feiert. Er hat zwar einen Sieg geschafft, aber er feiert ihn nicht. Er macht ein nachdenkliches Gesicht und denkt sich, wo wird das Ganze wohl hinführen, zurecht, denn als David hatte er ja noch eine wirklich lange Zukunft vor sich, besonders in der Bibel. Er ist keine göttliche Schönheit mit gestellten Muskeln und in perfekten Proportionen, sondern er ist einfach ein Mensch. Ein nachdenkliches Gesicht, es sind porträthafte Gesichtszüge. Man könnte denken, er hat jemanden her dargestellt, den er kannte oder sich an diesem Gesicht orientiert. Er hat einen schönen Körper, aber es ist der Körper eines Menschen. Donatello hat es also geschafft, dieses freistehende männliche Aktbildnis aus der Antike wieder aufleben zu lassen, aber in die neue Zeit zu bringen, in dieses 15. Jahrhundert, in die beginnende Renaissance, in der wir jetzt stehen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass es zwar schon in der Gotik freistehende Skulpturen gab, zum Beispiel die schönen Madonnen, aber es gab eben nicht diese profane Darstellung, also es gab keine Darstellung, in der es um den Menschen an sich ging, sondern war natürlich immer sehr viel christlicher Hintergrund und christliche Geschichte damit verbunden. David ist auch eine Figur aus dem Alten Testament, das ist klar, aber so wie er dargestellt ist, denken wir in erster Linie nicht an die Geschichte des David und des Goliath, beziehungsweise des Sieges der Israeliten, die mit Geschick gegen die gewaltigen Philister gewonnen haben, sondern wir denken an die Darstellung eines Menschen mit seinen Proportionen, mit seinem Gefühlsausdruck. Es wird jemand dargestellt, der wirklich sein könnte. Donatello hat also diesen David quasi aus der Antike in die damalige Zeit gebracht. Er hat den Gattamelata, das Reiterstandbild, das monumentale Reiterstandbild, auch aus der Antike in die damalige Zeit gebracht. Und er hat auch Marmorskulpturen Leben eingehaucht oder nie erreichte Tiefenabstufungen in Reliefs gebracht. Also Donatello war wirklich ein Ausnahmekünstler, der als erster Künstler viele, viele Schritte der Bildhauerei gemacht hat. Er war ein Bildhauer, der seiner Zeit voraus war. Oder er war einfach derjenige, der in der Kunst der damaligen Zeit, also 1430, 15. Jahrhundert, eine neue Zeit einläutete. Denn einer muss ja der Erste sein. Donatello konnte nicht nur mehr als seine Bildhauerkollegen und Künstler, sondern er wollte es auch und er traute sich, seine Ideen umzusetzen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir es heute empfinden, denn man muss auch immer einen Auftraggeber finden, der die gleichen Ansichten hat, der sich nicht blamieren will mit dem Kunstwerk, für das er viel Geld ausgegeben hat und der an seinen Künstler natürlich glaubt. Und diese Auftraggeber, diese Geldgeber, die da mitmachen, das war die Familie der Medici in Florenz in dieser Zeit. Denn eines hatte diese Familie begriffen: Wenn sie sich verewigen wollte, dann mussten sie das über wirklich gute, qualitative, über die beste Kunst machen, die es zu haben gab damals. Und sie verfügten ja, durch einen guten Zufall, durch gutes Schicksal, gutes Karma, verfügten sie nicht nur über das nötige Geld dazu, sondern auch über die nötige Kennerschaft. Und ihnen haben wir daher viele Fortschritte in der Kunst zu verdanken. Noch einmal die Darstellung des David von Donatello, des Bronze-David, verlinke ich dir in den Shownotes. Und falls du Interesse an der Kunstgeschichte der Renaissance hast und vielleicht einmal einen ersten Blick hineinwagen möchtest, ich gebe wieder einen Abend zur Renaissance, also nur einen einzigen Abend, ungefähr 1,5 Stunden, wo wir in die Renaissance reisen, uns ein bisschen umschauen, die wichtigsten Werke, die wichtigsten Künstler, ihre Ideen und die Zeit kennenlernen. Und es geht darum, einfach mal zu sehen, was kann eigentlich die Kunstgeschichte so für dich bereithalten? Ist das etwas für dich, das du vielleicht mal näher ansehen möchtest? Du musst vorher nichts lesen, du musst auch nachher nichts lesen. Es gibt keine Hausaufgaben oder so. Ich habe alles schon für dich erledigt. Ich habe die Bücher gelesen, habe die Informationen geholt und zeige dir an einem Abend, was in der Kunstgeschichte für dich bereit wäre, wenn du vielleicht schon lange mal liebäugelst, einen Schritt in dieses Wissensgebiet zu tun. Denn, also noch ist es ja nicht so weit, aber der nächste Sommer kommt. Vielleicht bist du jemand, der gerne Städte reisen mag, der nach Florenz möchte. Übrigens dieses Jahr eher zu empfehlen als Rom, weil ja das Heilige Jahr ausgerufen wurde und Rom total überfüllt ist, wie man in den Nachrichten sehen und hören konnte. Also, wenn du nach Florenz ausweichen möchtest und ein bisschen verstehen, wie diese Stadt in ihrer Kunst gewachsen ist, was es bedeutet, warum Renaissance so sehr mit Florenz verbunden ist, dann möchte ich sehr gerne einladen, zu meinem Abend zu kommen. Er findet am 11. Februar statt, per Zoom. Wer sich anmeldet, bekommt von mir einen Link und dann treffen wir uns in einer Runde von Gleichgesinnten, die auch einen ersten Schritt in die Kunstgeschichte wagen, und wir machen auch eine Pause, und ich habe immer wieder genügend Momente, wo wir über das Gesehene uns austauschen können und vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen. Also, wenn es dich interessiert, dann geh gerne in die Shownotes und schau dort den Link zum Abend in der Renaissance, oder vielleicht hast du ja auch schon meinen Newsletter abonniert. Dort werde ich natürlich auch nochmal alles genau beschreiben. Eine andere Möglichkeit ist noch die Webseite www.personalartguide.li, wo du alle nötigen Informationen dazu findest.